Im Filmgeschäft ist ja auch heute noch keine Geschlechtergerechtigkeit erreicht, gerade im Bereich der Regie. Nun, die DFFB, also die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, hat sich 1966 in Berlin gegründet und sie haben sich genau mit dieser Zeit und mit dem Blick auf die Frage nach Geschlechtergerechtigkeit schon damals beschäftigt intensiv. Wenn wir genau in diese Gründungstage schauen, wie sah es denn damals aus für die Chancen von Frauen an der Hochschule?
Ja, das ist doch aus der heutigen Sicht sehr erstaunlich. Von über 30 Studierenden wurden 3 Studentinnen aufgenommen. 2 davon hatten eine Schauspielausbildung und die 3. war tatsächlich, hatte in Jugoslawien schon viel im Fernsehen gearbeitet. Und diese 3 Studentinnen unter den 35 wurden dann auch gleich nochmal weniger, weil nämlich die eine ging dann nach Hamburg und hat weiter Schauspiel gemacht und die andere hielt sich so ein bisschen zurück, die hat tatsächlich weitergearbeitet, Irena Wreklian, das ist auch eine sehr interessante Filmemacherin mit einem sehr explizit dokumentarisch-poetischen Ansatz. Und dann war aber sozusagen am präsentesten war Helke Sander, die aber selbst sagt, sie hatte damals schon ein Kind, hatte eine Berufsausbildung hinter sich, hatte auch schon Fernsehfilme gemacht, hatte Theater gemacht und wurde trotzdem immer als dort in der DFFB als Freundin von jemand angesehen. Man ging überhaupt nicht davon aus, dass es überhaupt eine Frau gibt, die da auch Film studiert. Mhm. Und sie hatte natürlich auch völlig andere Sachzwänge mit Kind und so weiter. Und das hat ja auch dazu geführt, dass sie dann ganz wichtig war für die Gründung der Kinderläden, einfach um den Alltag so zu organisieren, dass sie auch Zeit hat zum Filmemachen lernen sozusagen.
Helke Sander war ja auch eine wichtige Person für die Entstehung einer Frauenbewegung in Berlin. Ja. Daran war sie maßgeblich beteiligt. Sie hat auch den Aktionsrat zur Befreiung der Frauen mitinitiiert. Und Sie sagen es, sie war eine der 3, anfänglich 3 Studentinnen der DFFB. Inwiefern hat sie da aber trotzdem ihre Ideen, ihre feministischen Ideen an die DFFB tragen können, trotz ihrer mehreren Rollen, die sie hatte, sozusagen auch als Mutter und als Aktivistin in Berlin?
Also was ich sehr interessant fand im Zuge der Recherche, vieles ist ja bekannt sozusagen schon, aber ich bin noch mal auf ein Flugblatt gestoßen, auch über den Hinweis eines damaligen Studenten, Johannes Behringer. Auf diesem Flugblatt kann man sich so ein bisschen eigentlich die Urszene vielleicht eines filmfeministischen Bewusstwerdungsprozesses angucken. Und zwar schreibt sie darüber, wie das so ist, wenn man sich die Filme von den Kommilitonen anguckt. Und da gibt es sehr unterschiedliche Formen der Gewaltverhältnisse, die da gezeigt werden. Manche ganz verinnerlicht, unreflektiert, manche auf einer metaphysischen Ebene. Und dann gibt es auch noch die historisch, politisch erklärbare Gewalt, mit der sich die Studierenden beschäftigen. Und da ist es aber so, dass es sozusagen so einen Kampf gibt um den Vorrang zwischen privater oder gesellschaftlicher Gewalt. Und sie sagt, die private Gewalt, die tatsächlich eine zwischenmenschliche ist, zwischen den Geschlechtern, die wird eigentlich eher negiert, weggeschoben, verdrängt. Und sozusagen das schließt natürlich auch ein bisschen an die damaligen Diskussionen über den sogenannten Nebenwiderspruch, wie das in der marxistischen Sprache hieß. Also der Hauptwiderspruch war der zwischen den Klassen und der zwischen Männern und Frauen war eher ein Nebenwiderspruch, der sozusagen sich auch auflösen würde, wenn der Hauptwiderspruch durch die Revolution gelöst wäre, sozusagen. Also so, das ist interessant, das ist wirklich, da wird es auch noch gar nicht Feminismus genannt oder Filmfeminismus, aber ich habe sie dann auch nochmal dazu befragt und sie sagt, tatsächlich könnte man das so als so eine Urszene bezeichnen. Also man kann dem da wirklich anhand dieses Fluges kann man dem zusehen beim Entstehen dieser Fragen sozusagen und das fand ich total schön, weil das war mir, man denkt immer, alles ist so fertig und dabei sind das ja auch sehr fragile Prozesse, in denen man etwas anfängt zu begreifen und versucht zu beschreiben und noch gar nicht weiß, wohin der Weg geht. Und das hat mir gut gefallen, dass ich diese Möglichkeit hatte, auch so ausführlich zu recherchieren und sowas zu finden.
Gefunden haben Sie damit also eine Flugschrift, in der ja. Helge Sander da ja ganz klar feministische Debatten aufgemacht hat, die sie ja nun auch filmisch verarbeitet hat. Inwiefern zeigen denn Helge Sanders Filme, und sie hat ja da schon 66, 67, also gleich zu Beginn des Studiums auch schon einen ersten Film veröffentlicht. Inwiefern sind in diesen ersten Filmen da auch schon feministische Ideen von ihr sichtbar?
Ja, das ist der Film Subjektitüde, der hier, das war ein Anfangssemesterprojekt mit dem Arbeitstitel Boy Meets Girl. Das fand sie auch erstmal sehr nicht besonders interessant als Thema und hat es dann aber so gefilmt und vor allen Dingen auch geschnitten, dass es eigentlich eine Erzählung ist, auch über, sagen wir mal, sexualisierte Blickregime im öffentlichen Raum. Also das ist sozusagen eine Flirtszene, die man aber auch durchaus vielleicht auch als übergriffig interpretieren würde. Also neulich habe ich den einer Studentin gezeigt, die hat das überhaupt nicht mehr als Flirt gesehen, sondern tatsächlich auch als gewalttätig. Also da hat sich, glaube ich, auch was verschoben, wie wir mit so sexualisierten Regimen umgehen heutzutage. Aber in diesem Film zeigt sie sozusagen, macht sie verschiedene Perspektiven. Also sie zeigt die Perspektive der Frau auf zwei Männer, die ihr so ein bisschen egal sind, aber vielleicht auch interessant, und die Perspektive jeweils dieser beiden Männer auf sie und diese Anmachsituation, könnte man sagen, und schneidet das sozusagen gegeneinander und erzählt das über die inneren Monologe der verschiedenen Personen. Und das ist eigentlich sehr einfach, aber eben doch sehr neu.
Dann in den folgenden Jahren, also so ab 1970, wurden erstmals genauso viele Männer wie Frauen in einem Grundkurs an der DFFB angenommen. Wie ist das erklärbar, wenn man sich anschaut, dass in dem Gründungsjahr 66 das Verhältnis noch 3 Frauen zu 27 Männern sozusagen war? Inwiefern hat da zum Beispiel eine Helge Sanders da auch einen Einfluss nehmen können oder vielleicht auch einfach feministische Debatten, die in diesen Jahren angestoßen wurden, einen Einfluss an die DFFB genommen, dass 1970 da nun eine Parität erreicht wurde?
Naja, das ist natürlich ich meine, so eine Schule ist natürlich ein gesellschaftlicher Raum, der natürlich nicht abgeschottet ist gegen die Einflüsse von außen. Und ich denke, das wirkte so hin und her. Das wirkte sowohl aus der DFFB heraus, das, was Helge Sander entwickelt hat, als auch dann, was sozusagen größere Gruppen von Frauenbewegungen, also es gab ja dann auch später noch, das ist noch ein bisschen später, das Frauenfilmseminar in Berlin, was sozusagen eigentlich so die erste feministische Filmdiskussion für eine größere Gruppe auch organisiert hat. Und so, ich denke, also es hat immer hin und her gewirkt, und interessant ist natürlich auch, dass um 68 nach, oder in der Folge von 68 nach dem Mord an Benno Ohnesorg und nach der Radikalisierung, dann gab es auch die Exmatrikulation von vielen Studierenden und so weiter. Also es eskalierte extrem vor sich hin und man war natürlich gesellschaftlich auch sehr, also es war alles sehr aufgeladen, es war auch sehr empfindlich, was passierte, und man hat sich natürlich Mühe gegeben, auf diese Fragen auch zu reagieren. Und dann sind da eben plötzlich mehr Studentinnen da, und was ich interessant fand, es gibt da einen Grundkurs, wo sich eine Gruppe Studentinnen zusammentut und ein feministisches Kameratutorial dreht. Angeregt von einem männlichen Dozenten, also es ist auch alles immer nicht so einfach mit der Geschlechterkonfrontation. Und in diesem Tutorial klären sie ganz einfach, wie Kamera, Stativ, Blende und so weiter funktioniert, wie man einlegt, Film einlegt, damals ja Zelluloidfilm oder Polyesterfilm, und zeigen dann auch zum Beispiel, wenn die Schärfe gezogen wird, sieht man dann eine Frau am Stricken und so weiter. Also sie füttern das auch so mit den Reproduktionsarbeiten von Frauen auf. und wehren sich natürlich auch über das, wie mit welchen Anmutungen und Anfeindungen Frauen oft konfrontiert waren, wenn es um Technik ging. Also und das finde ich auch das ist ein Film, der mir auch sehr am Herzen liegt. Der heißt Women's Camera. Ist wenig öffentlich gezeigt worden, weil es, glaube ich, irgendein musikalisches Rechteproblem gibt. Aber der war eine Zeit lang auch wirklich für die neuen Studierenden, Männer wie Frauen sozusagen, wie so ein Tutorial, was man sich anguckte.
Und in diesen Folgejahren nach 1970 sind ja an der DFFB auch mehrere Filme mit feministischen Themen dann entstanden. Und einer der Filme, auf den Sie beispielsweise in Ihrem Text im Online-Archiv der DFFB auch schauen und diesen hervorheben, ist der Film Für Frauen, erstes Kapitel von Christina Perincioli. Gedreht hat sie ja den Film mit vier Frauen aus dem Märkischen Viertel. Und vielleicht kurz zum Plot, um dann zu meiner Frage zu kommen. Die Kassiererinnen eines Supermarktes entdecken, dass sie schlechter als die Männer bezahlt werden und beschließen zu streiken. Also es geht darin einerseits um ungleiche Bezahlung von Mann und Frau, aber nicht nur. Welche Themen der Gleichberechtigung sehen Sie in diesem Film thematisiert und was finden Sie an der Art und Weise spannend?
Tatsächlich, das ist einer der Filme, den ich schon in den 80er Jahren entdeckt habe im Archiv der DFFB und auch öfter gezeigt habe. Meine Praxis, ich bin ja eigentlich, organisiere ich Filmprogramme, ich bin eigentlich auch Kinomacherin im weitesten Sinne oder heutzutage sagt man Kuratorin, und diesen Film habe ich sehr früh gefunden. Das ist ein extrem interessanter Film auf ganz vielen Ebenen. Eines Teils, weil er von einem reinen Frauenteam gedreht wurde, mit einer Ausnahme. Es gab einen afroamerikanischen Studenten, Skip Norman, der Licht gemacht hat bei dem Film. Dann ist der Film auch interessant, weil er sozusagen tatsächlich so eine Art von partizipativen Filmemachen in sich trägt. Und zwar hat Christina Perincioli tatsächlich mit diesen Aktivistinnen, Mieteraktivistinnen aus dem Märkischen Viertel zusammen das Drehbuch geschrieben und die spielen sich auch selbst da drin. Das wirkt sich so aus, dass tatsächlich man die ganze Zeit auch den Spaß spürt und gleichzeitig die Setzung zu spielen. Also das sind natürlich Laiendarstellerinnen, aber die machen das mit einem unheimlichen Humor und Spaß, sind die bei der Sache. Das ist irgendwie, der ganze Film ist, glaube ich, in einem Nachmittag gedreht. Und der hat sozusagen eine und erzählt natürlich auch nochmal, es gibt so kleine Nebengeschichten, die erzählen kurz auch über die Ungleichbehandlung von Mädchen und Jungs, dass dem Mädchen immer nicht zugetraut wird, wenn sie auf den Baum klettern, dann steht die Mutter sofort da, während der Junge darf sich austoben und darf diese Erfahrung machen. Also auch das wird erzählt, aber tatsächlich wird hauptsächlich die Möglichkeit, sich zu organisieren gegen eine ungleiche Bezahlung. Und der Film hat auch so was Utopisches, weil es tatsächlich klappt. Die gehen dann auf die Straße und hören dann Tonsteine-Scherben-Lied, hört man so im Off, und die gehen so vier nebeneinander in ihren schönen Minirücken durch die Straße und es geht darum, dass man sich gemeinsam wehren muss. Und dann klappt alles schon. Das ist natürlich ein Film auch aus der Zeit einer fast Vollbeschäftigung, also noch vor 73, und ist da historisch vielleicht an einem ganz anderen Punkt, und trotzdem ist es extrem interessant, weil der durch diesen Humor, der da drin steckt, und das, was da an Partizipation, da geht nicht eine linke Filmemacherin und oktroyiert ihre Ideen einer Gruppe auf und die sollen dann so reagieren, wie sie das möchte oder inszeniert das mit denen, sondern das ist tatsächlich gemeinschaftlich entstanden und das strahlt der Film aus, auch weiterhin, und hat da eine sehr große Strahlung, Strahlkraft.
Für Frauen, erstes Kapitel, ist damit ja nur einer der Filme, die von Arbeit und Gleichberechtigung handeln, der an der DFFB entstanden ist. Dieser Themenkomplex, so Arbeit und Gleichberechtigung, ist ja in den Arbeiten an der DFFB in den 70er Jahren noch recht präsent. Wie hebt sich denn da die Filmpraxis der DFFB-Studierenden vielleicht von anderen filmfeministischen Ansätzen ab, wenn sich da vielleicht eine Tendenz feststellen lässt für Sie?
Ja, das würde ich sagen, das ist eine Zeit lang so. Das hat aber natürlich zu tun mit der Gesamtstimmung in der Zeit. Ich meine, gleichzeitig, wenn man sich anguckt, was in der Zeit im Fernsehen zu sehen war, dass die gesellschaftliche Politisierung, die tatsächlich sich mit Gewerkschaftsorganisation, mit Lohnkämpfen beschäftigt, die ist gesellschaftlich halt in Westdeutschland sehr breit verankert in der Zeit. Und so sieht es auch in der DFFB aus. Dann, man könnte sagen, dass dann so in den späten 70er Jahren es so ein bisschen so eine Erschöpfung gibt mit diesen Filmen, dass dann auch bestimmte Dozenten kommen, wie Helmut Herbst zum Beispiel, und sich das langsam ändert. Da gibt es die Filmemacherin Lilli Grote, die anfängt auch eher sozusagen auf einer poetischen Ebene zu filmen. Und dann ist aber auch wieder interessant, Helke Sander unterrichtet dann an der DFFB und ist auch daran beteiligt, dass jemand, eine Kamerafrau und Filmemacherin wie Elfi Miekisch, eingeladen wird und da ein Seminar macht, die tatsächlich auch einen anderen Ansatz hat. Also nicht mehr den soziologischen, sondern eher, poetisch ist immer so ein bisschen eine verkürzte Formel dafür, aber einen, der im Grunde auch schon avant la lettre eigentlich ein queerer Ansatz ist. Plötzlich können die Leute auch, die Studierenden oder Studentinnen, sehen sich auch Filme aus der amerikanischen New Cinema Bewegung an und bekommen sozusagen andere Filme zu sehen. Und das führt natürlich auch zu Inspirationen, die dann zu anderen Formen führen.
Was Sie da beschreiben, ist ja sozusagen auch eine Wandlung, die es da an der DFFB gegeben hat. Also während vielleicht in den ersten so 15 Jahren seit der Gründung viel politischer Dokumentarfilm gemacht wurde, der auch sich sehr direkt mit Forderungen nach gesellschaftlicher Gerechtigkeit und Inklusion ausgedrückt hat, wenn Filme entstanden sind wie Gleicher Lohn für Mann und Frau oder Pack an, Kinderschule Finkenstraße, um die nur zu nennen. Und dann beschrieben Sie gerade, dass mit der Dozentin Elfi Miekisch dann auch eher so ein avantgardistischer Film vielleicht an die DFFB kam. Wie hatten sich das auf so filmische Behandlung feministischer Themen ausgewirkt? Was sind denn dann für Filme entstanden mit feministischen Inhalten? Wie wurden feministische Inhalte dann ausgedrückt? Was sind da vielleicht für Titel oder ja auch Regisseurinnen zu nennen?
Vielleicht, ich muss mich jetzt doch nochmal so einen kleinen Rückgriff machen, denn was mir auch sehr wichtig ist in dieser Geschichte, ist, dass natürlich die DFFB ein Ort war, wo viele, viele ausländische Studierende waren oder auch jemand wie Sema Poyraz, die mit ihren Eltern aus der Türkei gekommen ist und dann als die erste Türkin oder türkisch-deutsche Filmemacherin an der DFFB war und die zum Beispiel die Geschichte, die Erzählung eines jungen Mädchens in einer türkischen Familie in West-Berlin erzählt und tatsächlich deren Konflikte, und das ist weder ein rein soziologischer Film, sondern der inszeniert auch wunderbare Traumszenen dieses jungen Mädchens, und der ist auch nicht so einfach greifbar, weder in dem einen noch in dem anderen Bereich, sondern sie hat da eine sehr eigene Form gefunden, und der ist eigentlich, würde ich sagen, auch ein nicht so bekannter Gründungsfilm des türkisch-deutschen Kinos, ganz wichtig. Sema Poyraz Gölges. So, es gibt ganz viele verschiedene Linien. Natürlich gab es auch schon zur Anfangszeit der DFFB gab es die sich nicht politisch situieren wollten, sondern die sich rein ästhetisch situieren wollten, wurden zum Teil dann beschimpft, und die einen beschimpften die anderen und die anderen umgekehrt. So war das zum Beispiel auch bei den Kurzfilmtagen Oberhausen. Da gab es immer wieder die Kämpfe zwischen denen, die Avantgarde machen wollten oder machten, wurden als Formalisten beschimpft von den Politfilmmachern, und umgekehrt, die wurden als ästhetisch, die Politfilmemacher wurden wiederum als ästhetisch unbewusst und bezeichnet. Also ich denke, diese Kämpfe gab es von Anfang an, aber was vielleicht wichtig ist, was Sie eben auch schon erwähnt haben, ist dieser Kurs von Elfi Miekisch, und da gibt es dann Leute wie Ute Aurand, später dann Bärbel Freund, Maria Lang und so weiter, die ein anderes Kino machen, zum Teil später, denn das ist dann schwieriger zu beschreiben und schwieriger zu fassen auch. Also Ute Aurand arbeitet in einer Form, die sie eigentlich dann irgendwann sich sehr an dem orientiert, was Jonas Makers gemacht hat. Andere, Bärbel Freund, hat eher so eine Nähe zum Kunstbereich und macht sehr konzeptuell sehr ausgearbeitete Filme, also die fast so eine Konzeptkunst-Anmutung haben, manche von denen, auch nicht alle, aber es ist so ein bisschen schwierig zu verallgemeinern.
In diesem Gespräch blicken wir nun zurück in die Geschichte der DFFB und schauen uns da 20 Jahre an, vor allem vor dem Hintergrund, dass Sie genau diese Anfangsjahre von 1966 bis 1985 nun aufgearbeitet haben, und zwar in einem umfangreichen Text für das Archiv der DFFB. Wenn wir nun aber auch darüber hinaus blicken, vielleicht ja zum Abschluss in einem kurzen Überblick, welche Rolle hat denn da Feminismus in den späteren Jahren an der DFFB noch gespielt? Also inwiefern war das Thema präsent, beziehungsweise ist es aus Ihrem Blick heraus, der jetzt die ersten 20 Jahre sehr gut kennt und alles danach wahrscheinlich noch eher die Lust da ist, das auch noch zu recherchieren?
Also das ganze Projekt ist ja auch, also das ist sozusagen über ein Europagelderprojekt der Deutschen Kinemathek finanziert worden in Zusammenarbeit mit der DFFB. Und es gab immer die Idee, dass man noch weitermachen könnte, aber wie das heutzutage ist bei den Institutionen, die sich sozusagen oft schon inzwischen so ausgezehrt sind, dass sie sich von Projektgeld zu Projektgeld hangeln, hat es keinen weiteren Folgeantrag gegeben. Das heißt, das, was ich damals geschrieben habe und die Möglichkeit sozusagen auch wirklich tief ins Archiv zu gehen, mir die Bewerbungsakten anzugucken, so zu recherchieren, wie es angemessen ist für so ein Thema, diese Möglichkeit gibt es im Moment einfach nicht mehr. Und ich habe damals, ich hätte den Text auch gerne geschrieben bis heute, denn natürlich gibt es ganz unterschiedliche Initiativen, Aktionen, also vielleicht interessant, mein letzter Programmpunkt sozusagen in meinem Text ist dann die Maria Lang, die erste explizit lesbische Filmemacherin ist an der DFFB, also die das deutlich sagt und auch einen Film dazu, einen wunderbaren Film dazu macht, der heißt Zärtlichkeiten. Und dann gibt es später, natürlich gibt es immer wieder neu die Kämpfe der Studierenden, also die hören nicht auf. Und dann gibt es zum Beispiel in den 90er Jahren gibt es die Initiative Golden Feminists. Und auch diese jetzige Initiative Pro Quote Film oder Pro Quote Regie ist tatsächlich, da sind mehrere Personen, die auch die DFFB als Hintergrund haben, die Schulung an der DFFB. Also das hört nicht so einfach auf und geht weiter, würde ich sagen. Aber das wäre tatsächlich interessant, das auch jetzt nochmal genauer anzugucken, auch gerade was vielleicht so nach der Wende passiert ist an der DFFB, was sich da geändert hat. Und natürlich ist einfach auch gesellschaftlich, Filmausbildung ist so anders geworden. Was auf der Seite ist, was mir auch sehr wichtig ist, ist dieses Interview, was wir gemacht haben mit der Filmemacherin Ute Aurand, die tatsächlich eine große Recherche gemacht hatte über die Filmemacherinnen, die Studentinnen an der DFFB. Das ist auch ein ganzes Buch geworden und war aber auch ein Filmprogramm im Club der DFFB, wo sie immer wieder auch die Protagonistin eingeladen hat. Und in diesem Interview sagt sie auch, sie hat halt recherchiert, was aus den allen geworden ist. Und natürlich sind es nicht alles erfolgreiche Filmemacherinnen geworden, sondern viele haben ganz andere Wege beschritten. Und das ist nicht nur heutzutage, wo es sowieso immer unsicherer wird, ob man das, was man in der Ausbildung gelernt hat, auch wirklich dann weitermachen kann. Vielleicht interessant ist ja auch, dass die Biografien von Frauen sowieso oft weniger geradlinig sind, weil sie viel mehr, also weil es gesellschaftlich schwieriger ist, etwas zu verfolgen, oder dass Kinderkriegen auch heute immer noch einen Bruch bedeutet, und so weiter.